Der Predigttext ist ein wohl bekannter Text, den wir sicher schon oft gehört haben. Und ich habe wirklich überlegt, nimmst du den oder suchst du dir einen anderen Text? Aber ich will es doch versuchen, ob uns dieser Text doch wieder etwas neu zu sagen hat. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an dem Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Also er wird sie zurücksenden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttieres. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider mit auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Ja, Jesus ist auf dem Weg von Jerusalem und will von Jericho nach Jerusalem. Unterwegs wissen wir, dass er von Jericho kommt, wo er Zachäus begegnet, dann auf dem Weg Blinde heilt. Und nun ist er nahe an Jerusalem gekommen, an Bethanien vorbei. Und das nächste Dorf, das vor ihm liegt, ist Bethphage. Und dort macht Jesus eine Pause. Er ruht sich aus oder wie auch immer und schickt zwei seiner Jünger in das nächste Dorf, also nach Bethphage, in das Dorf. Und dort werdet ihr eine Eselin finden mit ihrem Füllen. Der Prophet, von dem die Rede ist, war der Prophet Jesaja, der das Kommen vorausgesagt hat. Wer es nachlesen will, Zacharia 9, Vers 9, eine Zahl, die man nicht vergessen kann. Und da heißt es, freue dich, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel. Die Jünger gehen los und Jesus sagt ihnen, ihr werdet es finden, weil er weiß, dass sein Vater auch alles vorbereitet hat, was zu diesem Einzug in Jerusalem nötig ist. Er weiß, dass dort das Eselstier zu finden ist, das Jesus braucht, eine Eselin und ihr Füllen. Und stelle ich mir vor, wenn die anderen Evangelisten davon sprechen, dass Jesus auf dem Füllen der Eselin geritten ist, dann wird das kein halbjähriges Füllen mehr gewesen sein. Dann wird das schon ein ausgewachsener Esel gewesen sein, der aber noch keine Last getragen hat. Das ist die Kernpunktaussage. Es muss ein Tier sein, das noch keine Last getragen hat. Die erste Last, die dieses Tier trägt, soll Jesus sein, der Gesandte Gottes, der Sohn, der in diese Welt kommt. Die Jünger finden es genauso, wie Jesus ihnen gesagt hat. Sie gehen einfach auf den Esel drauf los oder die Eselin mit ihrem Füllen Und bin das Tier los. Was macht ihr denn da? Ja, ist so ganz normal, wenn ich irgendwo hinkomme und da würde irgendetwas sein, ein Fahrrad da stehen und ich würde einfach hingehen und würde mir es nehmen. Und der Besitzer steht daneben, würde sagen, was machst du denn da mit meinem Fahrrad? Und so war es hier auch. Die Besitzer standen daneben und sagten, ja, was wollt ihr denn? Der Herr braucht's. Und schon war alles geregelt. Keine Frage wozu, keine Frage warum. Es war einfach die Aussage, der Herr braucht's. Und ich gehe davon aus, dass die Herren, die Eigentümer dieses Esels, auch wussten, um welchen Herrn es geht. Und darum gab es auch kein Problem, dass sie das Tier mitnehmen durften. Und Jesus lässt ja auch seine Jünger ausrichten und er wird es wieder senden. Also er schickt es auch wieder zurück, nachdem er es gebraucht hat. Als die Jünger mit dem Esel zu Jesus kommen, legen sie gleich, die Jünger müssen das sein, legen sie gleich ihre Bekleidungsstücke drauf, Mäntel, und setzen Jesus drauf. Und die Volksmenge, die dabei ist, die ihm von Jericho aus gefolgt war, wir wissen ja, dass es nicht wenige waren, als Jesus unterwegs war und dort am Wege den Blinden trifft und der ruft, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein, sei doch still hier, weißt du nicht, dass Jesus ganz andere Dinge vorhat? Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Die Volksmenge ist damit nicht einverstanden, aber dennoch hört Jesus diesen Ruf. Aber daher wissen wir, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern allein war, sondern eine große Volksmenge mit ihm zog nach Jerusalem. Und davon waren einige Leute bereit, sogar ihre Kleider, ihre Mäntel oder Überwürfe oder wie auch immer, wir würden heute sagen den Mantel, auf die Straße legten, um einen Teppich auszubreiten. Wenn Stars empfangen werden, Politiker empfangen werden, dann wird der rote Teppich ausgerollt. Das ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was die Jünger hier taten. Und die Volksmenge, sie legten ihre eigenen Kleider dort auf den Weg. Andere hieben Zweige, warfen sie auf den Weg. Das erinnert mich immer wieder so an Hochzeiten. Wenn Kinder vorne weggehen und dann Blumen auf den Weg streuen, dass der Weg, den das Brautpaar geht, schön ist. Und dass man da auch wirklich dann weiß, man ist empfangen. Und so kommt Jesus nach Jerusalem. Und die Menge, sie rufen, Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna, der da kommt, im Namen des Herrn. Dieser Ausspruch, dieser Ausruf ist entliehen aus dem Psalm 118 und da heißt es im Vers oder vom Vers 20 an, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Ach Herr, hilf, ach Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Und dieses Hilf, Herr, Hilf, ach Herr, lass wohl gelingen, ist genau das, was das Hosianna bedeutet, als die Volksmenge ruft, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hilf, Herr, lass wohl gelingen. Es ist eine Bitte. Es ist ein Freudenruf allerdings, aber man weiß auch, an wen man diesen Freudenruf sendet. Herr, hilf! Und mit diesem Ruf wird eigentlich deutlich klar ausgesagt, dass die Hilfe vom Herrn kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So sagt, bekündet es der Psalmist. Und darum ist das schon eine Verbindung, die das Volk vielleicht nichts ahnend, aber dennoch geführt durch die Menge auch dieses hinausruft, Hosianna. Hilf Herr, gelobt sei der da kommt. Es ist ein Zeichen dafür, dass dieser Herr, der da kommt, vom Herrn, vom Gott gesandt ist. Das ist alles soweit geläufig und auch bekannt, denke ich mal. Darauf brauche ich nicht mehr weiter hineingehen. Aber dann ist das mir wichtig geworden. Als Jesus in Jerusalem einzog, wird die ganze Stadt erregt. Es gab kein Fernsehen, es gab keinen Rundfunk, es gab keine Lautsprecher, die durch die Stadt zogen. Aber ich denke, so ein Ereignis hat sich auch früher ganz schnell rumgesprochen. Das ist ein was. Und da kommt jemand und die ganze Stadt wird in Erregung versetzt. Einer sagt dem anderen, ja, was ist das? Was soll das? Das wäre auch unser Wunsch oder mein Wunsch, wenn wir Jesus verkünden, wenn Jesus den Menschen nahe kommt, dass eine Erregung stattfindet. Und zwar eine freudige Erregung. Ja, den wollen wir empfangen. Ja, für den wollen wir unsere Ohren öffnen. Den wollen wir sehen. Und es kann mir gut vorstellen, dass es in Jerusalem einen großen Auflauf gegeben hat. Viele Menschen, die da waren, eilten dazu. Als Jesus in Jericho einzog, fand Zachäus keinen Platz, um Jesus zu sehen. So standen die Leute am Rand. Und so stelle ich mir auch den Einzug in Jerusalem vor, dass die Leute wirklich Spalier standen, in mehreren Reihen, und alle wollten Jesus sehen. Und dann die Frage, wer ist denn das überhaupt? Da kommen sie, da laufen sie zusammen. Es ist was los, es ist ein Ereignis, aber was? Entschuldigt mal, ich wurde so daran erinnert, zu DDR-Zeiten, wenn vor einem Lebensmittelladen eine Schlange stand, da wurde sich erstmal angestellt. Man wusste ja noch gar nicht, was es gibt. Und wenn man dann gestanden hat, ja, was gibt es denn nur eigentlich? Ja, Apfelsinen oder Bananen, vielleicht auch Paprika oder sonst. Aber man stand erstmal in der Reihe und so. Stelle ich mir das auch, oder was ist denn das überhaupt? Wer kommt denn da überhaupt? Ein Auflauf, ein Jubel, ein Trubel, aber wer ist denn das? Ja, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth. Und da irren die Leute. Ein großer Irrtum. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Irrtum war, denn sie haben ja vom Sohn Davids gesprochen und damit war eigentlich der Messias gemeint. Damit war der König der Juden gemeint. Siehe, dein König kommt zu dir, ist der Ruf. Ob sie das nur gerufen haben, weil es alle gerufen haben? Mein Bruder, der da sitzt, der erzählte, dass er zu DDR-Zeiten mal in Rostock war, zu einem FDJ-Treffen und dann war Walter Ulbricht da. Und der ganze Marktplatz, der stand voll und alle unterhielten sich normal Und alle waren ganz normale Leute, bis der Walter Ulbricht auftauchte. Und dann ging das mit einmal los, ein Geschrei, hurra, hurra. Und mein Bruder sagt es bis heute, versteht er das nicht, dass Menschen plötzlich so umschalten können. Von ganz normal auf plötzlich in Ekstase verfallen. Aber wenn ich mir so vorstelle, wie Jesus in Jerusalem einzieht und da fangen welche an zu schreien, Hosianna dem Sohn Davids, fallen alle mit ein. Das ist dann so eine Massenbewegung, ein Massenruf. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber sie rufen zwar, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn, der Sohn Davids wird begrüßt, aber als sie gefragt werden, wer er ist, es ist der Prophet aus Nazareth. Es mag der Irrtum gewesen sein, es mag einfach das Mitgerissen sein von der Situation, aber ich denke, es könnte aber auch sein, dass es aus Angst geschah. Denn wir wissen ja, dass die Hohen Priester, die Priesterschaft und der Hohe Rat einen Befehl erlassen hat, wer weiß, wo Jesus ist, der soll es anzeigen, dass wir ihn ergreifen können. Das Ziel war, Jesus umzubringen. Deswegen dieser Befehl an die Bevölkerung. Wir wissen aber auch, dass vor der Angst, dass die Priester und Schriftgelehrten, der ganze Hohe Rat, Angst hatten vor der Menge. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass sie nicht wussten, wer dieser Jesus ist, der Sohn Gottes. Auch wenn sie ihn König nannten, Sohn Davids nannten, waren sie davon überzeugt, dass er der Prophet ist. Der Prophet, von Gott gesandt, ja, seine Wunder können wir nicht abstreiten. Und auch als Jesus die hohen Leute fragt, was wollt ihr denn von mir? Ich habe doch meine Göttlichkeit bewiesen, indem ich so viel getan habe. Wegen deiner Wunder verwerfen wir dich nicht. Nein, das ist alles gut. Aber weil du sagst, du bist Gottes Sohn, darum musst du sterben. Weil du sagst, du bist Gottes Sohn, darum musst du sterben. Und das konnte sich die Menge jetzt nicht vorstellen. Wenn es wirklich der Jesus ist, den die hohen Priester umbringen wollen, kann es nicht der Sohn Gottes sein. War ihre ganz normale, natürliche Schlussfolgerung. Aber wir haben es ja in der Lesung vorher gehört, es geht um die Liebe, die wir zueinander haben, und diese Liebe, die ist in Jesus Christus auf die Welt gekommen. Und Pilatus hat ja dann am Kreuz die Tafel aufbringen lassen, Jesus, der König der Juden. Nee, haben die hohen Priester gesagt, das ist nicht unser König. Das muss man sich mal vorstellen. Die hohen Priester, die Verantwortlichen, die wirklich im Gottesauftrag ihre Aufgabe haben, die Gottes Willen dem Volk verkündigen sollen, die wissen aus der Geschichte ihres Volkes, wie sich dieser Gott wirklich als König erwiesen hat, als Stärke, als Heerführer. Sie sagen, wir haben keinen König. Sie verleugnen ja nicht bloß Jesus damit. Sie verleugnen damit Gott, dessen Boten sie sind. Stellt euch vor, ich würde jetzt hier stehen und würde sagen, also was ihr hier alle glaubt, das ist doch ganz großer Unsinn. Die Wissenschaft hat längst bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Die Wissenschaft hat längst bewiesen, dass Jesus Christus zwar ein Mensch war, ja, der ist geschichtlich nicht abzustreiten, Aber Gottes Sohn war er nicht. Würdet ihr das glauben? Ich hoffe nicht. Und ich würde es auch so nicht sagen wollen. Aber ich stelle so als Frage stelle ich das mal hin. Aber so verhalten sich die Priester. Wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Das ist der, der Befehl und Macht über uns hat. Eine Verleugnung ihres Gottes. Und ich finde, das ist genauso schlimm in unserer Zeit, wenn Christen in Anführungsstrichen sagen, ja, Christus war ja ein guter Mensch, er ist auch gestorben, aber leibhaftig auferstanden ist er nicht. Er lebt in unseren Gedanken und unsere Gedanken, das sind die Religion, an der wir festhalten. Jesus Christus, Gottes Sohn, das kann nicht sein. Keine andere Aussage. Vom Prinzip genau dasselbe. Wir haben keinen König, nur der Kaiser. Jesus Christus, Gottes Sohn, das kann nicht sein, das begreifen wir nicht. Schon gar nicht, dass er von einer Jungfrau geboren in diese Welt kommt. Unmöglich, medizinisch gar nicht möglich. Und so wird das von den Kanzeln verkündet, bei großen Veranstaltungen. Und das ist eben das, was mich hier auch somit bewegt für unsere Zeit. Es ist eben wichtig, dass wir nicht nur mit der Menge bei großen Konferenzen mitrufen, ja, Herr Jesus, danke, dass du da bist, sondern dass es auch wirklich in unserem ganz persönlichen Leben spürbar und sichtbar wird. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist in die Welt gekommen und er kommt wieder. Und das ist die Botschaft des Advent. Ich habe schon gerade in der Adventszeit vor Jahren immer wieder mal den Spruch zitiert, wir wissen nicht, was kommt, wir wissen aber, wer kommt. Ich habe diesen Spruch das erste Mal als junger Mensch gesehen, als wir am Sonntagvormittag, am ersten Advent zum Gottesdienst gegangen sind, sind wir am Haus der Gemeinschaft vorbeigegangen und da stand ganz groß dieser Spruch drin. Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen aber, wer kommt. Da habe ich gedacht, das ist ein ganz schöner Spruch, ja. Aber wisst ihr, von wem der Spruch stammt? Von dem dritten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Westdeutschland, also Deutschland, damals ja Westdeutschland, Heinemann, hat auf einem Kirchentag der evangelischen Kirche diesen Spruch gesagt, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wie sich die ganze Welt entwickelt. Wir wissen auch heute nicht, was kommt. Und wenn wir die Nachrichten hören, dann kann uns Angst und Bange werden, weil wir nicht wissen, was kommt. Aber wir wissen, dass der Herr kommt. Er hat es zugesagt und er kommt garantiert wieder. Was bis dahin alles noch geschehen muss, weiß ich nicht. Aber wir dürfen bei all dem, was uns auch in dieser Zeit ängstigt und bedrückt oder belastet, bei all dem Wirren auch in der Christenheit, in unseren Breiten, sage ich immer, denn da, wo die Christen verfolgt werden, die haben keine Zeit und keine Muße dafür, sich mit solchen Plagen oder mit solchen Gedanken zu beschäftigen. Für die steht die Christusnachfolge Leben oder Tod. Und wenn die sich für Christus entschieden haben, dann fragen die nicht danach, was die anderen sagen. Dann wissen die, Christus ist unser Herr und wenn er uns ruft, dann gehen wir zu ihm. Und wenn er wiederkommt, dann sind wir bei ihm. Aber wir sind ja so intelligent und damit meine ich jetzt nicht bloß uns hier oder nicht nur uns, sondern die, die so schlau sein wollen und die Bibel zerpflücken bis ins Kleinste, kein Wort wahr lassen daran. Ja, wir wissen, dass Jesus kommt. Und Advent ist zwar im kirchlichen Amtskalender so vorgesehen als Vorbereitungszeit auf Weihnachten, aber nicht auf das erste Kommen Christi. Weihnachten soll uns immer wieder daran erinnern, dass Christus geboren wurde, als Mensch auf die Welt gekommen ist, das erste Mal. Aber es soll uns auch ganz klar daran erinnern, so wie er gekommen ist als Sohn Gottes, damals unerkannt als Sohn Gottes, nur von ganz wenigen erkannt. Die Hirten, die ihn anbeteten, die Weisen aus dem Morgenland, die wussten, dass da ein König geboren ist. Alle anderen wussten das nicht. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er nicht im Dunkel erscheinen. Wenn Jesus wiederkommt, wird es die ganze Welt sehen und erkennen. Und dann wird es keine Frage mehr geben. Dann wird es auch keine Ausrede mehr geben. Ja, wir hatten ja gedacht und wir haben es ja gut gemeint. Wir wollten ja die Leute in die Kirche ziehen. Nein, in die Kirche werden nur Leute gebracht, wenn sie die Botschaft von Gottes hören, von Gott hören. Wenn die Menschen erkennen, dass sie Gott brauchen. Und das wollen wir uns mitnehmen, auch in dieser Adventszeit. Die wünsche ich einem jeden, wirklich auch als die Vorbereitungszeit auf das Kommen unseres Herrn. Und das nicht nur in diesen 3 oder knapp 4 Wochen, sondern wirklich für unser Leben. Einrichten unser Leben ist ein Leben in der Adventszeit. Amen.